SWR Kultur Gespräch.
Am Mikrofon ist Max Bauer und ich spreche mit Michel Friedmann, Publizist, Rechtsanwalt und Autor. Michel Friedmann, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich.
Michel Friedmann, Sie sind in Paris geboren. Ihre Eltern stammen aus Krakau. Der große Teil Ihrer Familie wurde ermordet in der Shoah. Von Deutschen in der Shoah. Nicht aber Ihre Eltern, denn die wurden gerettet in der Rettungsaktion von Oskar Schindler. In Ihrem Buch Mensch, in Ihrem neuesten Buch, Mensch, Ausrufezeichen muss man sagen, in Ihrem Buch Mensch, da schreiben Sie über etwas, was, glaube ich, Ihr Vater zu Ihnen mal gesagt hat, als Sie aufgewachsen sind in den 60er Jahren in Deutschland, in der Bundesrepublik. Und zwar drei Lebenssätze, könnte man sagen. Lebenssätze, und zwar: sei vorsichtig, schau genau hin und denke, bis dir der Kopf raucht. Und ich habe mir überlegt, Michel Friedmann, ob wir diese drei Sätze vielleicht zu so einer Art Überschrift über unser Gespräch machen könnten. Und ich würde gern anfangen mit dem Satz: schau genau hin. Meine Frage wäre: wo müssen wir in Deutschland im Jahre 2026 besonders genau hinschauen?
Die Zerbröselung der demokratischen Werte, die wir sehr gerne in den Jahrzehnten, wo sie am Anfang der Bundesrepublik ja gar nicht real waren, weil die meisten Menschen ja nicht über Nacht Demokraten und Demokratinnen werden, weil die meisten Menschen ja im Nationalsozialismus verstrickt waren, keinen Widerstand geleistet haben. Übrigens bis 1939 wäre man nicht einmal mutig gewesen, zu Hitler Nein zu sagen. Die den Anfängen also nach der Gründung der Bundesrepublik nicht gewehrt haben, bis hin dann zu unserer Generation, das sind die 70-Jährigen plus minus 10 Jahre, 50-Jährigen plus minus 10 Jahre und der nächsten Generation, auch nicht aufgepasst haben, diese Demokratie und ihre Werte zu verinnerlichen und in die gesellschaftspolitische Landschaft so zu stabilisieren, sondern sich eigentlich immer so eine Illusion gegeben haben. Und wenn was passierte, kam der Satz während den Anfängen. Und intellektuell ist das nun wirklich banal unredlich, weil ein Anfang findet nur einmal statt. Und es waren keine Anfänge mehr. Und jetzt sind alle so hilflos scheinbar, mit vielen Ausnahmen, dass systemisch die AfD, die Partei des Hasses, die Partei des Menschenhasses und die Partei, die offen sagt, demokratische Strukturen wollen wir abbauen, zu einer demokratischen, parlamentarischen Größe geworden sind. Dazu muss man nur noch mal erinnern, sie ist demokratisch gewählt, aber deswegen ist sie noch lange keine demokratische Partei. Wenn man, wie ich, seit 50 Jahren in der Sensibilität des gesellschaftspolitischen Raumes ist, ich habe mich mit 18 Jahren einbürgern lassen und ich brauchte das nicht. Ich bin in Paris geboren, ich bin qua Geburt Franzose, aber ich hatte mich entschieden, hier zu leben. Dann habe ich das getan, weil ich mich einbringen wollte und ich habe mich verlassen auf die Kindergeneration derjenigen, die als Eltern in der Nazizeit waren. Und wenn wir heute eben zusammensitzen, das ist Ihre Frage, dann stelle ich fest, dass diese Generation ihr Versprechen, das sie sich selbst gegeben hat, nämlich es anders zu machen, zwar in Teilen erfüllt haben, aber die Tatsache, wo wir uns eben befinden, und wir haben gerade nur die Oberfläche gestreift, stellt sich mit der Frage gekoppelt, wer ist eigentlich verantwortlich für das, was heute an diesem Tag als Bilanz zu ziehen ist? Und das ist die Generation der Kinder der Nazi-Generation.
Sie haben gerade ein wichtiges Wort gesagt, Herr Friedmann, finde ich. Und zwar das Wort Versprechen. Ein Versprechen steht bei uns ganz vorne im Grundgesetz in Artikel 1 Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie haben neulich gesagt auf einer Demo in Berlin bei einer Rede, die AfD ist eine Partei, die Menschenwürde nicht unantastbar hält, sondern antastet. Meine Frage ganz direkt: muss eine solche Partei verboten werden?
Das Muss möchte ich wegnehmen. Aber es ist in unserer Verfassung sogar verankert. Und ich finde ja diese Verfassung, die wir haben, dieses Grundgesetz, so modern. Und wenn man sich überlegt, wann es geschrieben worden ist, ich will da wirklich einen Punkt hervorheben. Sie haben es nämlich erwähnt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und im Grundgesetz wird das nochmal spezifiziert: Frauen und Männer sind gleich. Wenn man das knapp 80 Jahre später liest als Auftrag und weiß, dass Frauen und Männer in unserem Land immer noch nicht gleich behandelt sind, merkt man, was das für eine Avantgarde des Denkens war. Und in der Tat, in dem Moment, wo Menschen wieder glauben, entscheiden zu können, ob ein Mensch ist, ist die Würde des Menschen angetastet. Schon mit dem Gedanken ist es angetastet. Und die Partei des Hasses macht das ja ganz offiziell, hat überhaupt keine Scham. Die österreichischen und die deutschen, nicht wirklich verwunderbar, Rechtsextremisten sind die radikalsten. Sie sind immer noch die, die am meisten in der Tradition von Rassengedanken, von Ausklammerung und Vernichtung stecken. Und wenn man einigen Funktionären zuhört und die Augen dabei schließt, dann weiß man eigentlich nicht, in welchem Zeitraum was gesprochen wird. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage konkret zurück. In unserer Verfassung ist es sogar geboten, wenn die Institutionen Bundestag, Bundesrat subsumieren, dass es jetzt eine Partei gibt und sie ist, wie gesagt, systemisch. Sie ist keine Quantité négligeable mehr. Die antidemokratisch, und sie steht ja dazu, weil sie auch demokratische Strukturen ganz offen anzweifelt. Also der Rechtsstaat, wie wir ihn kennen, das Verständnis von Nationalstaat, wer ist Volk, wer ist Bürger, dann verdichtet sich dieses eine Instrument im Rahmen des Instrumentenkastens. Die einzige Frage, die ja unklar bleibt, ist, wird ein Bundesverfassungsgericht auch entscheiden, dass die aktiv die Verfassung zerstören wollen? Und jetzt, Sie sind Jurist, ich bin es jedenfalls seit Jahrzehnten. Wenn das letzte Argument dagegen immer heißt, wir wissen aber nicht, ob das Bundesverfassungsgericht dem zustimmen wird. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, die AfD wird gekoschert durch so ein Urteil, kann ich als Anwalt nur sagen, das ist the name of the game eines Rechtsstaates. Ich würde, wenn ich unter dieser Begründung, ich weiß nicht, wie das Gericht entscheidet, nicht mehr Anwalt sein können, im Sinne auch des Zivilrechts oder des Verwaltungsrechts, wenn ich mich gegen Entscheidungen von staatlichen Institutionen stelle. Ich halte das also für ein Pseudo-Argument. Und ja, wann, wenn nicht jetzt? Wann, wenn nicht jetzt, wo wir vor der Schwelle stehen, dass der letzte Schritt denkbar wird, nämlich, dass eine antidemokratische, menschenverachtende Partei in Exekutivfunktionen kommt. Dann reden wir nicht mehr von während der Anfänge, sondern sind wir an Endpunkten der Dekonstruktion, was wir 80 Jahre vor uns hergetragen haben. Wir wollten es doch anders und besser machen.
Dann habe ich gleich eine Frage an den Juristen, Michel Friedmann. Sie haben einen Punkt angesprochen, der spielt vor allem in einer Partei eine Rolle, in der waren Sie früher Mitglied, in der CDU. Da sagen viele, ja, wir wissen ja gar nicht, wie Karlsruhe entscheidet, denn eine verfassungsfeindliche Partei, die müsste aktiv kämpferisch gegen
das
die Ordnung vorgehen. Ja. Und dieses aktiv kämpferische wäre unbedingt notwendig. Wenn man genau in letzte Urteile aus Karlsruhe reinguckt, dann ist dieses aktiv kämpferische irgendwie ein Mythos. Denn man muss ja vielleicht auch, jetzt die Frage an den Juristen, eine Partei verbieten können, die legal versucht, an die Macht zu kommen. In den 30er Jahren hieß das, glaube ich, legale Revolution.
Also ich muss Ihnen an einen Punkt nicht widersprechen, aber ich würde es dann doch gern differenziert und erweitern. Wenn es nur die CDU wäre, die dieses Argument vor sich her treibt, wäre ich ja schon ein bisschen beruhigt. Aber nein, es gibt keine Partei, die wirklich in den letzten Jahren ganz offensiv und darauf bestehend dieses Instrument aufgegriffen haben. Die Grünen beispielsweise verhandeln das jetzt gerade in Hamburg über den Bundesrat, ob sie in dieser Woche, ob sie auch wieder unter Bedingungen aber fordern, im Rahmen des Bundesrates, das ja auch diese Legitimation hätte, ein Verbotsantrag zu stellen.
Müssen wir vielleicht kurz erklären, Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat sind antragsberechtigt für ein Parteiverbotsverfahren.
Ob sie das erstmal jetzt im Hamburger Senat und im Parlament beschließen. Also die Schüchternheit, die Zurückgenommenheit einerseits, darüber kann man reden. Die Begründung aber, wie wir es gerade diskutieren, wir wissen nicht, was das Verfassungsgericht dann daraus macht, ist in jeder Rechtsfrage, das ist doch dieser bescheuerte, aber immer noch angewendete Satz vor Gericht und auf hoher See. Aber es deswegen nicht zu machen, ist intellektuell unterkomplex. Ich glaube, dass wir im Rahmen der Instrumente diese politische Entscheidung, die natürlich eine juristische Basis haben muss, treffen müssen, damit sich die politisch-demokratischen Parteien befreien können. Mit diesem Antrag können die demokratischen Parteien viel deutlicher mit Wähler und Wählerinnen sich auseinandersetzen, dass sie dem demokratiezerstörenden mit ihrer Stimme Macht geben. Und es spielt keine Rolle, was für Motive ein Wähler, eine Wählerin hat. Und ich glaube, es ist sogar eine Frage des Respektes, auch wieder aus dem Grundgesetz, dass wir die Wähler und Wählerinnen als mündige Menschen definieren. Das tun wir übrigens bei allen demokratischen Parteien, wenn jemand sich dazu bekennt. Nur bei der AfD heißt es Protestwähler. Sie meinen es nicht so. Das spielt alles keine Rolle. Mit meiner Stimme gebe ich dieser Partei eine Machtoption. Und das ist der Streit, den wir führen wollen. Du wählst also eine Partei, aus welchen Motiven auch immer, die letztendlich eine andere Republik will. Und zwar eine autoritäre, in der Menschen nicht mehr anerkannt sind, weil die Macht das definiert und die auch viele Freiheitsrechte einschränkt. Und das ist ja nicht Theorie. Schauen wir nach Ungarn. Was für ein Skandal findet gerade statt? Ein polnischer Justizminister, der verantwortlich unter der PiS-Regierung war, dass das Verfassungsgericht eine Farce wurde, kriegt politisches Asyl in Ungarn. Also ein EU-Staat gibt einem Mitglied eines Bürgers eines anderen EU-Staates, man muss sich das mal auf der Zunge vergehen lassen, politisches Asyl und verweigert es aber Menschen, die in Syrien oder die in Afghanistan sind, mit der Begründung, wir sind das christliche Abendland. Hier sehen wir, dass das, worüber wir reden, ich will gar nicht über Amerika und Trump reden, ja real ist. Wir haben also eine konkrete Vorstellung, was passiert, wenn die AfD Exekutivmacht bekommt. Und wir werden in diesem Jahr das ja schon testen. Und dass so viele Menschen jetzt schon sagen, das wird so, anstatt demokratisch, wenn wir über Wahlen nachdenken. Und wir sagen das ja auch dauernd. Um 18 Uhr ist die Wahl entschieden. Da sind ja noch ein paar Tage bis dahin. Uns mit dem Satz, es wird so, exkulpieren, dass wir uns nicht engagieren müssen, ist ja die zweite Problematik, die mich weitaus mehr betrübt, als nur, dass es diese antidemokratische Partei gibt. Die haben leuchtende Augen, die haben Selbstbewusstsein. Aber wo ist denn das Selbstbewusstsein derjenigen, die sich als Demokraten und Demokratinnen bezeichnen? Wo ist da das leuchtende Auge? Und warum engagieren wir uns nicht und werben dafür, jeder und jede, um diesen Raum wieder so kraftvoll zu machen, wie es verdient? Wir sprechen über diese Verfassung. Ehrlich gesagt, ist das eine der Grundlagen, warum ich in diesem Land mich entschieden habe zu leben. Und auch heute sprechen Sie mit jemandem, der leuchtende Augen hat, dass es eine Gesellschaft gibt, die sich diese Ziele setzt, dass die nicht immer erreicht werden. Mein Gott, wir sind Menschen. Aber ich kann nur noch darauf hinweisen, dass in der Demokratie die Korrektur und das Lernen möglich ist. In der Diktatur wird nicht mehr gelernt. Der Mensch ist unterdrückt und wird wieder zum Objekt, er wird beliebig. Die Demokratie hat ein Menschenbild, das den Menschen mit Respekt und Liebe begegnet. Also wir haben, wenn Sie so wollen, die wirkliche Krise, und die haben wir lange, weil Sie ja vom Beobachten sprachen, dass Menschen sich als Demokraten bezeichnen, mit einem kleinen Ja, einem großen Aber, und oft gar nicht mehr wissen, für was sie eigentlich kämpfen sollten. Ich will nur ein Letztes dazu sagen, die schlechteste Demokratie ist mir immer noch lieber als die beste Diktatur.
Stichwort Demokratie ist gut. Es gibt nämlich auch ein demokratietheoretisches, oder man müsste wahrscheinlich besser sagen, legitimationstheoretisches Argument gegen ein AfD-Parteienverbot. Da sagen nämlich manche, nun ja, die Partei ist mittlerweile so groß, sie repräsentiert eigentlich schon so und so viele Menschen, Teile sozusagen der Bürger, der Bürgerinnen und Bürger, des Wahlvolks, des demokratischen Souveräns. Die Partei ist zu groß, wir können die nicht mehr verbieten, wir würden diesen Menschen ihre demokratische Repräsentation wegnehmen. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Auch ohne die Anzahl der Wähler und Wählerinnen ist die AfD nicht am Rande des Demokratischen, sondern außerhalb des Demokratischen. Und damit sind diese in Anführungsstrichen normalen Argumente nicht wirksam, denn sie sind systemisch. Das Systemische heißt, dass dieses Argument eine große Rolle spielt, immer im demokratischen Spektrum, von mir aus auch an den Rändern. Aber eine Partei, die die Verfassung mit Füßen tritt, ich komme auf Artikel 1 zurück, ist außerhalb des Demokratischen. Und jetzt wieder diese Verfassung. Sie gebietet uns, dass wir, wenn wir erkennen, dass die Demokratie in Gefahr ist, handeln. Zu Ihrem Argument übrigens, selbst wenn die AfD 51% bekäme, also im Parlament der Antrag durch eine Bundesregierung dann nicht mehr denkbar ist, ist der Bundesrat immer noch antragsberechtigt. Ob, wenn er den Antrag stellt, es noch ein solches Gericht gibt, das frei ist, ist die große Frage. Aber das Argument der Quantität, ich kann es nicht mehr hören. In den 50 Jahren meiner Beobachtung war es entweder zu wenig Menschen, die sie wählen, oder jetzt sind es wieder zu viele. Natürlich stimmt ein weiteres Argument. Das Verbieten der AfD führt nicht dazu, dass der härteste Kern der Menschenverachter und auch der Demokratieverachterinnen damit weg sei. Und trotzdem gewinnt ein Staat damit Zeit und Orientierung. Und diese Zeit, das merken wir doch, ist das große Problem. Wenn ich jetzt unseren Hörern und Hörerinnen die Frage stelle, sind Sie sicher, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren in Deutschland noch die Freiheit und die Demokratie gewährleistet ist, gehe ich davon aus, dass die Mehrheit jetzt eher nachdenkt. Wenn Sie aber den Zeitrahmen, den ich beschreibe, sich überlegen, 3 bis 5 Jahre, ist das der Hinweis, dass wir zu viel Zeit verloren haben. Und wenn wir nicht in diesen 3 bis 5 Jahren endlich wieder in die Haltung zurückkehren, dass auf der Oberfläche des politischen Handelns vieles nicht gut ist. Aber dass das Fundament des politischen Handelns immer dieses Wertegerüst des Grundgesetzes ist und wir alles im Handlungsbereich heftig diskutieren können, müssen, aber nicht auf Kosten des Bodens, auf dem wir stehen, dann haben wir eine Chance in den 3 bis 5 Jahren. Wenn wir das nicht können, dann können wir aufwachen und bitte sagt dann keiner, ich wasche mir die Hände in Unschuld. Ich komme darauf zurück. Diese Verfassung, das Menschenbild der Freiheit, ist gleichzeitig das Menschenbild der Verantwortung und des sich gegenseitig verantwortlich Machens. Es sind wir, die wir jetzt die Verantwortung getragen haben und tragen. Wenn es dann doch zum Zerbröseln des Demokratischen kommt, gibt es keinen Zeigefinger nach draußen. Jeder, der hier lebt, erst recht die, die wählen können, erst recht die im politischen Raum, und das sind wir alle, unterwegs sind, ist dann mitverantwortlich.
Sie haben die AfD eine Partei des Hasses genannt. Jetzt ist ja der Hass eine sehr mächtige politische Emotion, oder kann eine solche sehr mächtige politische Emotion werden. Vor allem dann, glaube ich, wenn er gewissermaßen in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft eine Rolle spielt und sich manifestiert und auch in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft es eine Basis gibt, zum Beispiel für eine Partei des Hasses. Sie waren jetzt lange Jahrzehnte Mitglied in vielleicht der Partei der Bürgerlichkeit in Deutschland, in der CDU. Ich würde Ihnen gerne eine analytische Frage stellen, die Frage nach dem Warum. Wie können Sie sich erklären, dass der Hass als politische Emotion mittlerweile in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft angekommen ist und sich so vehement auch einfach ausbricht, sich äußert in Wahlerfolgen im Wählen einer rechtsextremistischen Partei?
Auch hier würde ich gerne differenziert antworten. Dies einer Partei wie der CDU zuzuordnen, halte ich für undifferenziert, denn Menschen, die auch die anderen Parteien übrigens seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gewählt haben, sind den Impulsen des Hasses, der Vorurteile auch gefolgt und sind von ihnen geprägt worden. Ich erinnere mich an einem Flugblatt in Nordrhein-Westfalen von der FDP, von Herrn Möllemann, wo ein Flugblatt in alle Briefkästen geschrieben und gesendet wurde, wo drin 2 Fotos waren, Ariel Sharon, Ministerpräsident Israel, und Michel Friedmann, wo die Aussage war, Michel Friedmann ist noch mehr verantwortlich für den Antisemitismus mit seiner, wie auch immer dann beschriebenen Art und Weise. Und das alte rassistisch-antisemitische Bild, der Jude ist selbst dran schuld, wenn er sich emanzipiert und wagt, sich einzumischen, dass man ihn hasst und auch vernichten müsste, dieses Bild wurde wieder erweckt. Wir haben das immer wieder gehabt. Wir müssen wissen, dass natürlich sich etwas verändert hat, indem man, wenn man die AfD wählt, überhaupt keinen Rettungsring mehr hat oder einen Exit, wenn man den Vorwurf hören muss, du wählst eine Partei, die die Demokratie hasst. Und wer Menschen hasst, muss autoritäre Parteien wählen. Denn nur dort wird das bedient, in der Hoffnung, ich werde da geschont bleiben, was nicht stimmt. Unsere Aufgabe ist, und das können Sie wiederum nur in der Demokratie, zu lernen. Und wie lerne ich? In der Streitkultur lerne ich das, indem ich mich reibe. Was hast du gerade gesagt? Darüber müssen wir reden. Und meine Besorgnis war und ist, dass das in allen demokratischen Parteien, und warum soll das bürgerliche Lager, was auch immer das übrigens bedeutet, davon geschützt sein, dass wir darüber streiten und es bewusst und offenlegen? Sehen Sie, das Missverständnis, wenn ich mir erlauben darf, in Ihrer Frage, ist doch geklärt mit der Frage, die nach 1945 gestellt wurde. Wie konnte das Volk, das Land der Dichter und Denker zum Land und Volk der Mörder und Henker werden? Diese Frage ist doch banal. Als ob, weil ich Goethe rezitieren kann, ich nicht ein rassistischer Drecksack sein kann. Und diese Kombination zu begreifen, dass Bildung unersetzbar ist, dass Vernunft, Wissen und Argumente die Grundlage der Aufklärung, aber auch der Zukunft ist. Und gleichzeitig zu begreifen, dass die emotionale Intelligenz, also unsere Fähigkeit, Vorurteile, da muss man ja nicht nur über das Demokratische reden, immer wieder in Frage gestellt werden muss. Und dass viele Menschen trotz Bildung an diesen Punkten nicht aufklärerisch in sich arbeiten und lernen, das ist doch eine Erkenntnis, die uns aber eher dazu führen müsste, uns mehr anzustrengen, statt aufzugeben. Und ich will das wirklich am Corona-Beispiel nochmal erläutern. Ist ja nicht so lange her, weil wir ja auch in der AfD und in rechtsextremistischen Parteien bis in Amerika mit dem Gesundheitsminister plötzlich Globulis, Wissenschaftsfeindlichkeit und Verachtung erkennen. Es war, nachdem Corona ausgebrochen ist und wir den Kontrollverlust zum ersten Mal kollektiv erkannt haben und erlebt haben, die internationale Wissenschaft, die uns dazu geführt hat, dass wir einen Ausweg aus diesem Kontrollverlust erleben können, dass wir heute im Theater sind, in der U-Bahn sind, fliegen und nicht mehr Lebensangst haben, verdanken wir wirklich nicht dem Glauben oder Globuli oder Verschwörungstheoretiker oder Impfgegnern. Wir haben das dem Wissen der Menschen zu verdanken, die sich engagiert haben, einen Weg zu finden. Und alleine dieses Beispiel ist für mich eine so große Ermutigung, den Menschen doch die Frage zu stellen, ob sie es ernst meinen, wenn sie sich der Lüge, dem Vorurteil, den Emotionen hinwenden, statt einem Staat, das jedes Denken ermöglicht und erlaubt. Übrigens auch das Denken derjenigen, die diese Rechtsordnung vernichten wollen.
Was hast du eben gesagt, darüber müssen wir reden? Das fand ich einen tollen Satz. Ich wende ihn jetzt mal an auf unser Gespräch gleich, weil ich würde noch ein bisschen an einer Stelle gern tiefer bohren, Michel Friedmann, nämlich bei dieser sogenannten Affäre Möllemann. Ich erinnere mich sehr gut, dieses antisemitische Flugblatt. Ich habe damals angefangen zu studieren, ich habe sehr viel Zeitung gelesen. Es war für mich eine politische Initiationszeit. Es hat mich sehr schockiert und vor allem, interessant war, dass es im Bundestagswahlkampf 2002 erstmal von der Bundes-FDP weiter geduldet wurde. Herr Möllemann hat antisemitischen Wahlkampf gemacht, Sie treffend.
Er wird aber Bundesminister übrigens.
Ja, und dann hat die FDP die Führung es erstmal laufen lassen. Wir gucken, ja, da wird Antisemitismus gemacht gegen Herrn Friedmann, gegen die Juden in Deutschland. Schauen wir mal, vielleicht nützt es uns ja. Und meine Frage ist jetzt nämlich, 2002 war das. Meinen Sie, dass damals, wir reden immer über die AfD, wo kommt sie her, Flüchtlingskrise 2015, Corona 2002 war das, war damals schon der Keim so da für das, was sich jetzt bahnbricht in der AfD?
Aber ja, erinnern wir uns doch an alle Jahrzehnte. Es gab immer wieder eine Öffnung oder den Versuch einer Öffnung, sich mit den alten, man kann auch sagen, immer wieder bestehenden, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden Vorurteilen Stimmen zu besorgen. Ignaz Bubis, der mit mir ja über viele Jahre die Verantwortung für den Zentralrat der Juden getragen hat, hat, als er gestorben ist, noch mal kurz davor dem Stern ein Interview gegeben und die Überschrift war: Ich habe nichts erreicht. Ich erinnere mich, dass das diskutiert wurde, dass das seinem Krebs geschuldet sei und dass er deprimiert sei. Es stimmt einfach nicht. Ich bin ihm zu nahe gewesen, ich will es nicht im Detail sagen. Es war seine Zusammenfassung eines Mannes, der Jahrzehnte für die Demokratie sich engagiert hat und Er ist ein Überlebender des Holocaust gewesen in diesem Land. Ich meine, was für eine Leistung, emotionale Leistung, sich dann in diesem Land für die Demokratie so zu engagieren. Und er hat, übrigens FDP-Mitglied, auch das erlebt. Aber wir haben so viel erlebt. Wir haben damals gemeinsam auch erlebt, wie Hoyerswerda und Rostock und Mölln und Solingen war. Damals war Helmut Kohl Kanzler. Und er verweigerte sich, an die Orte zu gehen. Als Bubis und ich in Sachsen besucht haben, hat Biedenkopf sich verweigert, als Ministerpräsident uns zu begleiten. Und wir waren die einzigen Offiziellen. Da war niemand von der SPD, niemand von der FDP, der vor Ort als führende Persönlichkeit hingegangen ist, um zu sagen, nein. Nein, auf jeden Fall nein.
Ein schlimmes Wort gab es damals, Beileidstourismus.
So, und ich will das nur erinnern. Und Sie sprachen ja meinen Austritt aus der CDU an. Sehen Sie, es gibt, und jetzt komme ich zurück auf diese zwei Ebenen. Auf welchem Boden stehe ich und was wird im politischen Raum alltagsdebattiert? Der zweite Teil, der muss sehr, sehr frei und offen auch Fehler machen können. Wenn der erste Teil aber angegriffen wird, dann gibt es jedenfalls in meinen Augen keine Rechtfertigung für Opportunismus, für sich anpassen. Und als Friedrich Merz mit offenen Augen in den zweiten Wahlgang gegangen ist, nachdem das Desaster des ersten ja schon sichtbar war, da wusste er, was er tut. Und ich will ihm gar nicht unterstellen, was ja viele getan haben, ist überhaupt nicht mein Ding, dass er damit der AfD eine Brücke bauen wollte. Darum geht es überhaupt nicht.
Sie sprechen sondern kurz, um zu erklären, an Frühjahr 2025 das Abstimmungsverhalten der CDU zusammen mit der AfD-Entschließungsantrag ging durch.
So. Und da geht es gar nicht um den Entschließungsantrag. Über den zu streiten und nicht aus einer Partei zu gehen, das ist the name of the game. Aber wissentlich sich in eine Situation zu begeben, in der die AfD jedenfalls Honig draus schlecken kann. Das ist das Fundament gewesen. Und da gibt es keine Rechtfertigung für politische Taktik. Da gibt es auch keine Rechtfertigung, die in irgendeiner Form mit der Auseinandersetzung der Flüchtlinge zu tun hat oder des Asylrechts, sondern da geht man ganz klar in einen Tabubruch, der das Fundament dieses Landes betrifft. Eine rechtsextremistische Partei an der Seite zu haben, also sich in die Situation überhaupt zu bringen, dass die daraus profitiert und das im Bundestag und das kurz vor einer Wahl. Das war für mich der Grund und übrigens der Fraktion, die ja einstimmig mit, glaube ich, 3 oder 4 Ausnahmen mitgemacht hat, war für mich der Grund zu sagen, wenn das Fundament, auf dem ich stehe, meiner Partei und damit meiner Gruppe, nicht mehr dem entspricht, was ich für mein ganzes Leben als Grundlage allen politischen Handelns beschreibe, dann kann ich da nicht mehr bleiben. Ich kann mir da nicht mehr in den Spiegel schauen. Und deswegen bin ich dann aus der Partei ausgetreten. Übrigens, ist das nicht wunderbar? Auch da wieder bitte ein Plädoyer für die Demokratie. Du trittst aus einer Partei aus und es geht dir gut. Nichts passiert, mein Gott. Und selbst wenn Sanktionen oder irgendwas angedacht worden wären, na und? Das ist in der Diktatur der Todesrisikomoment. Und ich möchte auch allen Nörglern und Nörglerinnen, die uns zuhören und heute Morgen aufgewacht sind in Köln oder wo auch immer, sagen, sie können heute nörgeln und sie sollten froh sein, dass sie in Köln aufgewacht sind und nicht in Teheran oder in Moskau oder in Peking, denn dann wären sie heute schon in einem Gefängnis oder auf dem Friedhof. Und deswegen können Sie morgen wieder nörgeln. Und ich bitte Sie alle zu verstehen, die nörgeln. Sie müssten die größten Botschafter für die Demokratie sein, damit Sie weiter nörgeln können.
Schau genau hin, sei vorsichtig. 2 Lebenssätze Ihres Vaters. Der dritte Satz lautete, denke, bis dir der Kopf raucht. Ich würde gern zum Ende unseres Gesprächs Michel Friedmann noch ein bisschen zu den Grundlagen und dem politischen Denker Michel Friedmann ein bisschen näher kennenlernen. Ich komme von Ihrem Vater zu Ihrer Mutter. In Ihrem Buch Fremd ist es, glaube ich, da beschreiben Sie eine Stelle, die hat mich sehr beschäftigt. Und zwar, da schreiben Sie, Zitat, Gute Nachtgeschichte von Mama. Und dann kommt die Fabel vom Frosch und vom Skorpion. Eine Farbe, die, wie ich finde, auch einen sehr politischen Dreh hat. Ich würde Sie vielleicht bitten, Michel Friedmann, wenn das okay ist, wollen Sie uns die Farbe kurz erzählen?
In wenigen Worten, ein Frosch und ein Skorpion sind an einem Ufer und der Skorpion bittet den Frosch, auf seinem Rücken schwimmend ans andere Ufer kommen zu können. Und der Skorpion sagt, bitte nimm mich mit. Und der Frosch antwortet, ich wäre ja dumm, denn du würdest mich ja mit deinem Stachel vergiften und ich wäre tot. Und da sagt der Skorpion, im Prinzip hast du recht, aber das wäre doch töricht, weil dann würde ich ja mit dir untergehen. Das überzeugt den Frosch und sie machen sich auf die Reise. Mitten in diesem See sticht der Skorpion zu und der Frosch sagt, wir werden doch jetzt beide sterben. Darauf antwortet der Skorpion, Skorpion bleibt Skorpion. Diese Geschichte wird jedem sofort einleuchten. Ich möchte nur ihr ein PS hinzufügen als denkender Mensch. Ich behaupte, dass auch Skorpione, wenn sie das als Metapher nehmen, lernen können, wenn sie Menschen sind. Weil Menschen sind begabt zum Lernen. Das sind diese wenigen Prozent der DNA, die uns selbst von den Bonobos und den Affen unterscheidet. Wir können lernen. Ich komme auf Corona zurück und die Kunst der Wissenschaft. Die Tatsache, dass Sie hoffen, dass Sie über 80 Jahre alt werden, also die Verdopplung der Lebenszeit in einem Jahrhundert, ist dem Denken und Lernen geschuldet. Und natürlich muss auch einem Skorpion zugetraut werden, dass er lernt und eines Tages nicht mehr zusticht. Sonst, wenn wir das wieder in die Realitäten übertragen, würden ja die Vorurteile, die wir haben, berechtigter sein. Und das ist in der Geschichte auch angelegt. Ja, heute muss der Skorpion antworten, Skorpion bleibt Skorpion. Nur das Wort bleibt ist dynamisch, wenn es um Menschen geht. Und schauen wir uns die Bundesrepublik doch kurz an. Bei allem, was wir heute leider feststellen müssen, aber über Jahrzehnte ist dieser Staat, und er ist immer noch institutionell dieser Staat, ein Wunderwerk, das getragen wurde, egal was im Inneren der Menschen stattgefunden hat, der getragen wurde von der Mehrheit der bundesrepublikanischen Wähler und Wählerinnen. Und dass das überhaupt möglich war nach diesem Zivilisationsbruch, und ich bin bei Ihnen, die Nazi-Generation, die natürlich nicht am 8. Mai demokratisch wurde. Und ich behaupte, dass viele auch in den 80er Jahren, die ja in Funktion waren, und schauen Sie sich an, wie diese Republik war. Wiedergutmachung wurde verhindert, wo man konnte durch die Verwaltung. Die Judenhasssituation hat sich ja nicht verändert. All das war noch da. Aber es zivilisierte sich. Es gab einen rationalen Grund, dass Menschen, die so disponiert waren, trotzdem erkannt haben, dass auch für sie die Demokratie von Vorteil ist. Und jetzt komme ich auf unsere Generation, die Kinder. Wir haben es uns versprochen. Warum haben wir in Teilen, nicht alle, uns entweder zurückgezogen oder nicht mehr die Energie uns angetan, und das ist Demokratie, sie ist dynamisch. Alle 10 Jahre verändert sich diese Bevölkerung. Menschen sterben, Menschen werden geboren, Menschen kommen und gehen. Wir müssen das immer wieder verhandeln neu. Wann sind wir müde geworden? Wann sind wir gleichgültig geworden? Wann haben wir den Raum der Verhandlung nicht mehr mit der Energie und den leuchtenden Augen und dem Aktivismus fortgeführt? Und ich sage, es gibt Millionen Menschen, die es getan haben. Jeder, der ehrenamtlich unterwegs ist, ist ein Beweis, dass eine Sehnsucht darin besteht. Aber die Kraft ist zurückgegangen. Waren wir zu dekadent? Waren wir zu gleichgültig? Waren wir gelangweilte Demokraten und Demokratinnen? Ich habe nur jetzt keine Zeit mehr, darüber psychosoziale und soziologische Untersuchungen zu führen. Denn ich komme darauf zurück. Sind Sie sicher, dass in 3 bis 5 Jahren diese Republik noch frei und demokratisch ist? Wenn Sie nicht Ja sagen und das begründen, müsste jeder, der nicht Ja sagt, heute im eigenen Interesse sich auf den Weg machen. Ich liebe und vertraue dem Menschen trotz allem. Ich möchte mich nicht zum Zyniker entwickeln. Ich möchte nicht wie Rechtsextremisten oder Trump in diese Verachtung hineingleiten. Das Schöne am Leben ist Vertrauen. Wenn ich Menschen nicht mehr vertraue, kann ich mir ja nicht vertrauen, weil ich Mensch bin. Wenn ich Menschen nicht liebe, liebe ich mich nicht, weil ich Mensch bin. Und ich lasse mir diesen menschlichen, lebensqualitativen Blick nicht stehlen. Und jetzt komme ich zu meinem Vater. Das heißt ja nicht, dass ich naiv bin. Ich bin, wenn Sie so wollen, mit der Geburt in diese Familie ein trauriger Mensch. Ich lebe irgendwo im Nirgendwo, habe ich geschrieben. Aber meine Heimat und mein Zuhause sind Menschen. Ich bin ein verzweifelter Mensch. Nicht erst seit heute. Aber ich bin immer doch noch auch ein optimistischer Mensch, sonst würde ich ja morgens nicht aufstehen und mit Ihnen auch jetzt reden. Ich bin also ein verzweifelter Optimist. Aber ich bin immer noch mehr Optimist als verzweifelt, weil ich ja sehe, was Menschen auch heute in Teilen der Welt wieder aufbauen, nicht nur zerstören. Und auch in diesem Land, das behaupte ich erstmal, ich kann es nicht hinterlegen, die meisten Menschen wollen nicht, dass irgendjemand wieder sagt, wie sie leben sollen. Ich jedenfalls will, dass jeder Mensch, und das ist unsere Verfassung, leben kann, soweit es geht, in Selbstbestimmung und nie mehr in Fremdbestimmung.
Ich hatte jetzt auf der Zunge einen Weiterdreh dieser Parabel vom Frosch im Skorpion und wollte die Frage stellen, was der Frosch falsch macht. Ich stelle die Frage nicht. Ich stelle bewusst eine andere Frage.
Der Frosch macht alles richtig.
Der Frosch
ist so wie Sisyphus. Sisyphus ist eine Geschichte, die eigentlich traurig wirkt und trotzdem versuchen wir ihm uns als glücklichen Menschen vorzustellen. Er geht mit diesem Stein jedes Mal den Berg hoch, der rollt wieder runter. Das Gute an dem Projekt ist, erstens, er kriegt eine andere Perspektive, wenn er oben ist. Zweitens, dass der Stein runterfällt, ist für ihn nicht eine defätistische K.O.-Erzählung, sondern er versucht, jedes Mal raufzugehen und hofft, dass es diesmal besser wird. Übrigens, ich bin überzeugt davon, dass diese Geschichte irgendwann in 15.000 Jahren soweit ist, dass da eine kleine Eindellung entstanden ist. Der Stein bleibt also oben. Wünschen tue ich mir, dass er sofort nach einigen Sekunden wieder runterfällt. Sonst passiert wieder diese Sattheit und diese, als wäre das Leben statisch. Es muss immer wieder runterfallen. Aber warum erzähle ich das? Dasselbe ist mit der Demokratie und Freiheit. Machen wir uns doch nichts vor. Die Demokratie in diesem Land ist nicht mal 100 Jahre alt. In den meisten Demokratien ist sie, selbst in Amerika, England und Frankreich, im Vergleich zu der Gedächtnis- und kulturellen Erinnerung die Ausnahme. Auch heute, die meisten Länder und Menschen leben in Diktaturen. Es kann also sein, dass der Mensch, der sich überschätzt, auch Michel Friedmann, zwar die Hoffnung hat, dass das, was jetzt gerade kaputt geht, noch zu retten ist. Aber nehmen wir sogar an, es wäre nicht zu retten. Dann heißt es ja nicht, dass die Demokratie nicht in 300 Jahren wieder in Europa aufblühen würde. Und jetzt komme ich zu Sisyphus. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, dass die Demokratie wieder ihre Kraft hat. Ich weise aber auf Iran hin. Ich weise auf Menschen hin, die dafür wirklich mutig sind und ihr Leben riskieren. Also ich bin, ich sage es noch einmal, ein Optimist, ohne naiv zu sein. Aber die Idee, die der Mensch mit sich tragen muss in Bescheidenheit, ist, dass selbst wenn es in 15.000 Jahren erst ist, ich die Kette nicht unterbrechen möchte. Also diese 50 Jahre, die ich dafür stehe und ich hoffe noch länger lebend dafür stehen darf, tue ich auch, weil ich in meiner Zeit die Verantwortung trage, in kleinstem Rahmen diese Idee des Steines von Sisyphus so zu denken, dass es irgendwann mal klappt. Und ich möchte diese Kette nicht unterbrechen, nicht mehr und nicht weniger. Und ich möchte in meinem Leben, und das hat wiederum was mit Autonomie zu tun, Sie sprachen über Oskar Schindler, der hat mir immer gesagt, weißt du, Michel, mir wurde immer gesagt, was kann ich gegen die da oben tun? Ich habe was getan. Ich hatte das Glück, dadurch Menschen zu retten. Es hätte auch schief gehen können. Wenn mir in den letzten Jahrzehnten in diesem demokratischen Land immer wieder Menschen gesagt haben, auch heute, was kann man gegen die da oben tun, was kann der Einzelne tun, dann empfinde ich das als eine unterkomplexe Entschuldigung und Rechtfertigung dafür, dass man nichts getan hat. Ich behaupte, jeder Mensch kann die Welt verändern. Es muss nicht die große sein, es ist meine kleine. Es ist mein Freund, der sich outet als Rassist. Und wo ich sagen kann, stopp, wir müssen reden. Es ist mein Vorgesetzter, der Frauen hasst Und ich sage, stopp, wir müssen reden. Unsere Haltung ist eine andere, die Haltung. Und übrigens, es gibt keine Neutralität gegenüber Demokratie. Das sage ich auch allen Kollegen und Kolleginnen, die im Journalismus arbeiten, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da gibt es keine Neutralität. Das ist die Grundlage allem, was wir handeln und tun. Und so gesehen ist es immer, und das hat was mit einem selbst zu tun, selbstermächtigend, wenn man widerspricht. Das ist Leben. Es ist anstrengend, aber es ist das lebendige Leben. Opportunismus und Schweigen ist ein stiller Tod.
Menschsein, haben Sie mal geschrieben, heißt Meschugge sein, also verrückt sein.
Aber was gibt es Schöneres als den Clown? Was gibt es Schöneres als verrückt sein? Also sich nicht anpassen, sich nicht anbiedern. Wissen Sie, der Kompromiss ist keine Anpassung. Er ist hochdemokratisch legitimiert und notwendig. Der Kompromiss ist aber nur ein Kompromiss, wenn diejenigen, die im Streit sind, in ihrer Haltung erkennbar sind und in ihrer Konkretisierung eine Meinung, ein Projekt, eine Perspektive in den Raum stellen und sich Menschen miteinander streiten, um dann in einem Kompromiss herstellbar zu machen, dass eine Gesellschaft funktioniert. Und Henry Kissinger hat mal gesagt, der beste Kompromiss ist eine Lose-Lose-Situation, weil sie damit sogar die Eitelkeit des Menschen reduziert. Niemand hat gewonnen. Aber ein Kompromiss, der auf einem weichen Boden ohne Haltung erarbeitet wird, ist kein Kompromiss, sondern von vornherein ein Offenbarungseid der Freiheit, die nicht genutzt wurde. Und ich erzähle auch das, weil die Selbstermächtigung, also mein Rückgrat zu spüren, wenn ich mit ihnen in den Streit gehe, ist Leben. Selbstermächtigung, ins Risiko zu gehen, auch Konflikte zu ertragen, weil ich nicht ertrage, was sie mir gerade sagen, ist Selbstermächtigung. Und wenn man Streitkultur lebendig lebt, ist übrigens Neugierde und die Empathie, jetzt komme ich wieder zur emotionalen Intelligenz, so weit führend, dass bei jedem Gespräch, wo ich mich mit Ihnen nicht einigen kann, also to agree, to disagree, dazu führt, dass ich aber unbedingt mit Ihnen weiter streiten will. Währenddessen ohne diese Streitkultur entsteht dadurch die Trennungslinie. Aber was ist der neugierige, lebendige Mensch? Die Neugierde auf demjenigen, der nicht meine Meinung ist. Gibt es schönere, und jetzt sehen wir wieder, gesellschaftspolitische Konzepte, ist die Diktatur, also wo diese Selbstermächtigung auf null reduziert wird, wo dann der Streit und das Risiko wirklich lebensgefährlich wird. Ist das das, was wir wollen? Wollen wir wirklich das Fragezeichen wieder durch Ausrufezeichen ersetzen? Das sind Fragen, die jetzt überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun hat und die überhaupt auch nichts mit der Frage zu tun hat, die wir und die vielen Fragen diskutieren. Es hat damit zu tun, ob wir dem Menschen zutrauen und damit mir selbst, dass wir als Selbstermächtigung, also als Glücksmomente, die Momente erleben, wo wir in uns nach außen kenntlich machen, was auch immer das ist. Das Innere nach außen zu zeigen, und das sind auch Diskussionsfragen, ist Leben. In der Diktatur ist es der Tod. Und damit möchte ich vielleicht auf eine sehr, es ist nicht banal, sondern reduzierte Fragestellung uns alle die Frage stellen, sind wir uns eigentlich bewusst darüber, dass wenn wir den Trumps, den Orbans, den Höckes hinterherrennen, wir unser Leben als freie, selbstbestimmte Menschen damit aufgeben. Sind wir uns darüber bewusst oder glauben wir immer noch, es betrifft nur die anderen und vor allen Dingen die Gruppen, die wir sowieso nicht mögen, wo unsere Vorurteile in der Angst übersetzt sagen, wenn wir die los sind, dann wird alles wieder gut. Und haben wir nicht lernen können und wollen. Und es sind die Eltern und Großeltern. Wir reden nicht nur über Geschichte, wir reden über Familiengeschichte, die uns doch gezeigt haben, wohin das führt. Und ich erinnere uns wirklich alle daran, wir haben uns doch versprochen, es besser zu machen. Wir haben es uns versprochen. Ich habe mich darauf verlassen.
Das sagt der Publizist, Rechtsanwalt und Autor Michel Friedmann. Michel Friedmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Am Mikrofon verabschiedet sich Max Bauer.